Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Kennen Sie den Ehepaar Meier, sitzt im Theater und sie flüstert ihm zu, gleich kommt der große Monolog. Da brummt er, na hoffentlich setzt er sich nicht vor uns. Es scheint nicht egal zu sein, wo man sitzt. Im Auto wünschen sich die meisten Kinder, endlich mal vorn zu sitzen. In der Kirche wünschen sich viele, lieber hinten zu sitzen. Hier kann man schmunzeln. Doch total ernsthaft mühten sich zwei Jünger von Jesus um diese Frage, wo sitzen wir? Dabei ging es nicht um die Sitzordnung in der Kirche bzw. im Tempel, es ging um die Sitzordnung im Himmel. Wenn Jesus kommt und auf dem Richterstuhl sitzt, dann wollten sie nicht irgendwo dabei stehen, dann wollten sie in seiner Nähe sein. Dann wollten sie neben seinem Richterstuhl sein, rechts und links der andere. So lesen wir es im Markus-Evangelium, Kapitel 10, in den Versen 35, folgende, die heute der Predigttext sind. Wir sind bei einem weiteren Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, das wir uns Sonntag für Sonntag ansehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihren Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Vielleicht sind einige verwundert, dass Jesus diese Anfrage, ja fast Forderung, nicht rigoroser ablehnt. Ist das nicht Größenwahnsinn, dort sich hinsetzen zu wollen und das zu fordern im jüngsten Gericht? Doch so absurd waren diese Gedanken gar nicht dieser beiden Jünger. Jesus hatte an anderer Stelle den 12 Jüngern ausdrücklich gesagt, beim Gericht werden sie auf separaten Thronen mitrichten. So lesen wir es. Das Problem lag nicht darin, dass sie beim Gericht so nah dran sein wollten, sondern darin, dass sie die Ersten sein wollten von den Jüngern. Sie wollten den höchsten Platz einnehmen. Das war nicht nur das Problem dieser zwei. Sie hatten schon mal alle darüber diskutiert, wer nun der Größte unter ihnen sei. Und ich denke, keiner zeige nun mit dem Finger auf diese 12. Wie schnell vergleichen wir uns, auch mit anderen Christen, ob wir nicht doch ein Stück besser sind, ob wir nicht doch ein Stück geduldiger sind, ein Stück bibelfester, glaubenserfahrener, wichtiger? Hier können wir nur beschämt feststellen, dass uns Ähnliches genauso passieren kann. Wie gut wir unseren Platz in Gottes Reich ausfüllen, in seiner Gemeinde, in der Nachfolge, liegt allerdings nicht darin, ob wir unsere Aufgabe als besonders wichtig einschätzen und besonders wichtig finden. Wie gut wir unseren Platz in Gottes Reich ausfüllen, liegt darin, ob wir unsere Aufgabe demütig tun, ob wir dabei von ganzem Herzen dienen. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Wie Jesus dieses Dienen versteht, das macht er an sich dann und an seinem eigenen Leben deutlich. Er erzählt erst einmal von sich selbst, dass er gekommen ist, um zu dienen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Sein Dienen sehen wir dann in den Evangelien, wie er Gottes Wort erklärt, wie er Sünden vergibt, wie er heilt, wie er den Jüngern die Füße wäscht. Sein Dienen sehen wir dann auch in seinen Verheißungen, wie er alle Tage bei uns sein möchte, dass er uns wie ein guter Hirte begleiten möchte, dass er uns eine himmlische Wohnung vorbereiten möchte, dass er unser Fürsprecher bei Gott sein möchte. Er diente damals, er dient heute und er dient in der Ewigkeit. Dabei spricht er in unserem Text nicht nur allgemein vom Dienen, sondern er beschreibt es dann auch mit drei Bildworten. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und könnt ihr dienen und euer Leben geben als Lösegeld für viele? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? So fragt Jesus zuerst. Dieses Wort erinnert unter anderem an den Garten Gethsemane, wo Jesus inständig bittet: Nimm diesen Kelch von mir, so betet er zum himmlischen Vater. Dieses Kreuz, diesen schweren Weg. Jesus bezeichnet diesen schweren Weg als Kelch. Schuldlos am Kreuz zu sterben, bespuckt, gequält, verlacht, ja Gott verlassen. Doch er hat sich auf diesen demütigen Weg und demütigenden Weg eingelassen. Bei diesem Wort vom Kelch denken wir gleichzeitig an das Abendmahl. Hier erinnert der Kelch jedes Mal daran, dass Jesus sein Leben und Blut gelassen hat am Kreuz für uns, für unsere Vergebung. Jesus sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen ist, Vergebung eurer Sünden. Das ist sein Riesendienst für uns. Und als drittes erinnert dieses Wort vom Kelch an Prophetenworte und an Psalmworte, in denen der Kelch als ein Zeichen für Gottes Zorn steht. Und Jesus hat den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen. Er hat uns befreit von diesem Zorn Gottes. Damit hat Jesus uns gedient. Dann vergleicht Jesus seinen Dienst mit einer Taufe. Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Es kann nicht die Taufe im Jordan gemeint gewesen sein, die schon war, denn sie lag schon hinter ihm und er spricht von einer Taufe, die noch kommen wird. Es kann auch nicht eine nochmalige Taufe gewesen sein, die wäre auf jeden Fall berichtet worden. Zum einen kann es das Untertauchen in diesen Todesängsten und in dem Leid gemeint sein. In den Psalmen wird oft dieses Bild benutzt, dass die Nöte wie Wasserfluten über einen zusammenbrechen. Zum anderen kann die tiefe Bedeutung der Taufe gemeint sein, dass das Untertauchen bei der Taufe unter anderem ein Absterben verdeutlichen soll. Und Jesus ist den Weg des Absterbens gegangen, den Weg des Sterbens. Das tat er, um uns damit zu dienen. Und dann spricht er bei seinem Dienst noch vom Lösegeld, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Im Alten Testament wird dieses Wort dafür verwendet, um aus Kriegsgefangenschaft loszukaufen, aus Sklaverei, aus Verschuldung, aus Todesstrafe oder auch aus der Schuld vor Gott. Nun lesen wir im Kolosserbrief, dann später im Neuen Testament, dass Jesus unseren Schuldschein beglichen hat, an das Kreuz geheftet, am Kreuz zerrissen. Und beim Propheten Jesaja lesen wir, dass er unser Strafmaß getragen hat. In dem Sinn lesen wir mehrfach, wie er unser schuldhaftes Leben auf sich genommen hat, um sein heiliges Leben uns zu geben. Auf diesen Dienst von ihm sind wir angewiesen, denn an anderer Stelle fragt er, wie wir heute in der Lesung auch hörten, wer kann ein Lösegeld geben für seine verlorene Seele, für sein verlorenes Leben? Wir können diese Schuld nicht selbst ausgleichen, begleichen. So beschreibt Jesus den Jüngern in verschiedenen Worten seinen Dienst. Doch dann fragt er Johannes und Jakobus, könnt ihr diesen Weg auch so gehen? Jesus ist uns den Weg des Dienens vorausgegangen, mit der tiefsten Erniedrigung, die es überhaupt gibt. Im Philipperbrief wird sein Dienst als Sklavendienst bezeichnet. Und sie antworten mutig, ja. Sie wollen bereit sein zu dienen, sie wollen bereit sein, ihr Leben aufzuopfern, sie wollen bereit sein, schwere Wege zu gehen. Das musste nicht für beide automatisch den Märtyrertod bedeuten. Jakobus wurde tatsächlich hingerichtet. Von Johannes wird uns keine Hinrichtung überliefert. Allerdings sehen wir in der Offenbarung, wie unter anderem sein Weg auch schwer war, einsam, fern von der Gemeinde, in der Verbannung mit körperlichen Entbehrungen dann. Von Petrus hören wir an anderer Stelle, dass er auch bereit ist, solchen schweren Weg zu gehen. Und später hören wir es dann von allen Jüngern, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und ich möchte noch einmal sagen, bei dieser Dienstbereitschaft geht es nicht nur um den Märtyrerweg an sich. Es geht um die umfassende Bereitschaft zum Dienst, zur Demut, zur Demütigung. Es geht um den umfassenden Dienst Gott gegenüber, den Glaubensgeschwistern gegenüber, den Nächsten gegenüber. Im Philipperbrief werden wir aufgefordert, diese dienende Gesinnung Jesu zu haben, und dann wird noch einmal beschrieben, wie er gedient hat. So stellt sich abschließend die Frage, sind wir auch zu dieser Gesinnung bereit? Zu diesem Dienst, zu dieser Demut, zu dieser Schwachheit, zu diesem Kreuz? Wie wir hier lesen, aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Am Anfang meiner Nachfolge stellt sich immer die Frage, gebe ich demütig zu, dass ich Jesu Dienst brauche, seine Vergebung, seine Fürsprache. Doch danach in der Nachfolge stellt sich die Frage, möchte ich aus Dankbarkeit für seinen Dienst nun selbst genauso dienen? Das muss nicht durch meine Kraft geschehen, sondern durch Jesu Kraft, durch Jesu Geist kann dies geschehen. Und dieser Heilige Geist wird uns nicht nur helfen zu dienen, er wird sogar den Wunsch in mir wecken zu dienen, demütig zu sein. Dann kommt eine Sehnsucht, anderen das Evangelium zu sagen. Dann kommt die Entscheidung, für andere weiterhin zu beten. Dann kommt diese Frage, was tut dem anderen gut? Dann kommt dieser Schmerz, wenn ich Jesus vergessen habe und ihm nicht gedient habe. Dann kommt diese Betroffenheit, wenn ich anderen zu stolz begegnet bin und nicht in Demut. Dann kommt diese Kraft, hoffnungslose Fälle nicht aufzugeben, persönlich zurückzustecken, Spott und Lächeln auszuhalten. Dabei müssen wir keine Angst haben vor den niedrigen und schwachen Wegen, denn darauf steht Jesu Verheißung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mächtig. Eigentlich ist es in Gottes Reich ganz einfach, groß zu sein. Du musst nicht Großes vollbringen, du musst nur bereit sein, das Kleine zu vollbringen. Dies hängt nicht von unseren Begabungen ab und äußeren Kräften, dies hängt von unserem Herzen ab, ob ich dazu bereit bin. Am Ende zählen nicht die Höhepunkte, sondern die Tiefpunkte, in denen ich demütig gedient habe. Jesus fragt die Jünger, ob sie bereit sind, auch diesen Kelch zu trinken. So möge der Kelch im Abendmahl nicht nur an Jesu Dienst uns erinnern, an sein Kreuz, an sein Sterben. Dieser Kelch möge uns auch jedes Mal an unseren Dienst erinnern, an unser Kreuz, an unser Absterben. Bin ich weiterhin bereit, abzusterben, abzugeben, zurückzustecken? Ja, wir sind Gottes Kinder. Ja, wir sind Gottes Königskinder. Doch gleichzeitig sind wir dienende Kinder, wie unser Herr und König ein dienender König ist. In dieser Welt boxt man sich nach oben. Doch in Gottes Welt dient man sich nach oben. Aus Dankbarkeit. Wer so Jesus dient, dem wird der himmlische Vater ehren. Unter anderem mit einer tollen Wohnung im Himmel. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.